Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina. Wir sind wieder am Start und wir freuen uns heute besonders, dass wir zu dritt sind. Wir haben einen ganz besonderen Gast hier, wo wir wirklich auch sehr dankbar sind, dass wir ihn für diese Folge gewinnen konnten. Denn einerseits ist sein Fachgebiet genau das, was dem Podcast gefehlt hat. Eine Folge dazu ist wirklich dringend überfällig. Und andererseits hat er auch gerade ein Buch veröffentlicht, was genau sich damit beschäftigt. Und deswegen freuen wir uns wirklich ungemein, heute Professor Dr. Georg Schomerus begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Direktor der Klinik für Psychiatrie am Universitätsklinikum Leipzig. Und für uns besonders relevant, einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Suchterkrankungsstigmata und wie die Gesellschaft mit Suchterkrankungen umbringt. Und genau dazu ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern das Buch herausgekommen, Katerland, was wir auch hier thematisieren wollen. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Professor Schomerus. Danke, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
Und ich finde auch besonders gut schon mal als Einstieg, was mir aufgefallen ist, als ich in die Folge mit Soda Club reingehört habe, auch zu dem Thema zum Buch, dass ich gemerkt habe, also ehrlicherweise, ich kannte sie vorher nicht. Marti war sozusagen derjenige, der Initiator war. Und als ich in die Folge reingehört habe, habe ich gedacht, okay, cool, ich glaube, das wird eine gute Folge, weil das ist jemand, der hat keinen Stock im Arsch, der interessiert sich wirklich fürs Thema und will nicht einfach Bücher schreiben. Und dementsprechend, glaube ich, wird das etwas, was irgendwie sowohl für uns als auch für die zuhören, eine Bereicherung wird, weil wir schon sehr Wert drauf legen, dass wir nicht so schön Malerei betreiben und auch die Dinge benennen, die unangenehm sind. Deswegen freut es mich nochmal umso mehr.
Ja, mal schauen, oder?
Also genau. Ja, genau.
Gucken wir mal.
Genau. Gucken wir mal.
Genau, wir hatten ja erst kürzlich eine Folge, wo ein Betroffener zu Wort kam. Und da ist es uns mal wieder aufgefallen, dass dieses Thema, wie geht die Gesellschaft eigentlich mit Suchterkrankungen um, wie sieht es da mit Stigmata aus, ein Thema ist, was sich wie so ein roter Faden durchzieht, gerade wenn man Betroffenen Berichten zuhört. Er, obwohl wir das im Vorfeld der Folge gar nicht besprochen hatten, hat das auch immer wieder von sich aus thematisiert, dass das am schwierigsten aktuell für ihn ist und ein Thema, was ihn auch sehr umtreibt. Und das ist ja genau das, wo Sie sich mit Ihrem Buch mit Katerland beschäftigen. Und ich habe es auch schon gelesen. Mein Exemplar kam gestern direkt an. Und ich kann direkt sagen, ich finde es super sachlich und hervorragend geschrieben. Was mich vor allem aber freut, so ein bisschen wie Janina auch schon gesagt hat, da merkt man wirklich, da ist Feuer drin. Also ich hatte den Eindruck, das schreibt jemand, dem das wirklich, wirklich wichtig ist, das Thema. Und was mich da interessieren würde, woher kommt das Feuer? Wie kommt's? Gab es da mal ein Initialerlebnis? War das was, was sich über die Zeit entwickelt hat? Was treibt Sie so um bei dem Thema?
Das ist eine gute Frage. Also für Stigmatisierung habe ich mich schon von Anfang an interessiert. Ich fand irgendwie sozusagen psychische Krankheit an sich interessant, sozusagen als medizinischen oder als Gegenstand, mit dem ich mich beruflich beschäftige. Aber es war schon klar, dass das immer auch einen zweiten Aspekt hat, wie gehen andere damit um. Und dann war es eben so, dass am Anfang die Suchtkrankheiten in der Stigmaforschung total am Rand standen, weil da sich niemand so richtig damit beschäftigen wollte. Und ich hatte das Gefühl, das lag daran, dass es so eine Tendenz gab, Entstigmatisierungskampagnen oder Entstigmatisierungsarbeit so aufzuziehen, dass man sagt, wir müssen den Leuten erklären, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also Menschen mit Schizophrenie, die sind ja gar nicht, haben gar nicht so ein hohes Risiko für Gewalt, sondern im Gegenteil, sie werden viel häufiger Opfer von Gewalt, was ja auch stimmt. Oder Depression kann jeden treffen oder so. Und also versuchen, die Sache so ein bisschen normaler zu machen. Und das funktioniert bei Suchtkrankheiten ja gar nicht so gut, weil man die Probleme, die Suchtkrankheiten machen, die kann man nicht wegreden. Die sind da. Es ist ganz furchtbar. Es ist furchtbar für die Leute, die die Krankheit haben, aber es ist auch für das Umfeld ganz furchtbar. Also diese Strategie, die hat irgendwie nicht funktioniert. Und das fand ich spannend, weil ich trotzdem dachte, es ist, Menschen mit Suchtkrankheiten werden aber ungerecht behandelt. Also die Stigmatisierung, die ist mit Händen zu greifen. Das ist gar nicht, also immer, wenn man mit Sucht zu tun hat, hat man mit Stigma zu tun. Und das war erstmal so ein bisschen so eine Denkaufgabe, dass ich dachte, also irgendwie ist da was Besonderes dran. Und das war sozusagen
irgendwas anderes.
Genau, das war sozusagen der Startpunkt. Und dann habe ich sozusagen einen Schlüssel in die Hand bekommen, indem ich einen Artikel gelesen habe von den Joe Fallon, eine amerikanische Soziologin, als Erstautorin geschrieben hatte, wo es einmal um den Unterschied zwischen Vorurteilen und Stigmatisierung ging. Da ging es auch um Rassismus und so weiter. Aber in der Diskussion hat sie dann gesagt, dass Stigmatisierung immer einen bestimmten Zweck hat. Man muss das vom Ende her denken, von der Funktion. Also nicht so sehr, was sind die Vorstellungen, die zur Stigmatisierung führen, sondern eher, warum stigmatisieren die Leute eigentlich? Und bei Suchtkrankheiten gibt es da eine ganz starke moralische Funktion. Und das war für mich wirklich augenöffnend, weil ich dachte, das stimmt. Leute, die Menschen mit Suchtkrankheiten stigmatisieren, die machen das, weil sie das nicht gut finden, weil die transportieren wollen, das ist nicht in Ordnung und ich hätte das gerne anders. Und das Spannende ist, dass dieser Impuls ja erstmal nicht verkehrt ist. Also wir können von den Leuten nicht verlangen, dass sie Suchtkrankheiten gut finden. Also die Leute, die Suchtkrankheit haben, finden das ja auch nicht gut. Es geht also nicht darum, einfach zu sagen, wir müssen das alles akzeptieren, sondern wir müssen zeigen, dass diese Schuldzuweisung der falsche Weg ist, weil, und dann ist man sozusagen mitten im Thema, weil das die Leute schwach macht, weil es die Leute klein macht, weil es den Charakter von Abhängigkeit völlig verkennt, weil es eine gewisse Überheblichkeit mit sich bringt, weil man so tut, das ist ein Problem, mit dem nur die anderen betreffen und so weiter. Aber erstmal fand ich es wichtig, das so vom Ende her zu denken. Naja, und dann habe ich auch lange in der Sucht gearbeitet und fand das, und habe halt gemerkt, dass mir das auch sympathisch ist. Also die Leute sind mir sympathisch.
Auf jeden Fall.
Das kann ich mir bestätigen.
Sowohl die Leute selbst, als auch die Leute, die länger im Suchtbereich arbeiten, die finde ich auch sympathisch als die anderen.
Ja, genau. Das ist alles, das hat eine, genau, das ist irgendwie echt. Da wird wirklich sehr viel Klartext. Ja. Und also man ist sehr nah dran an den großen Themen. Und ja, genau. Soweit erstmal.
Ja. Ich finde das total spannend, so den Gedanken, was Sie am Anfang gesagt haben, dass es bei Menschen mit Schizophrenie zum Beispiel eher so darum geht zu sagen, nee, das ist gar nicht so schlimm, man muss keine Angst haben und so. Und dass das dann beim Thema Sucht anders war. Da muss ich dran denken, wie ja auch so der Umgang Anfang des letzten Jahrhunderts mit dem Thema psychische Erkrankung, Behinderung und sowas war. Ne? Da ist ja schon, glaube ich, auch da schon im Prinzip eine Trennung gewesen, dass man gesagt hat, die einen muss man wegsperren in irgendwie Kliniken, die auf dem Land sind, mit viel Abstand und Zaun. Ne? Die Alkis, sage ich jetzt mal, die sind ja schon viel noch in der normalen Gesellschaft so mitgelaufen, weil das auch gar nicht anders ging, so ungefähr. Aber da war das ja auch schon mit der Unterscheidung, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das wird dann ja passen, dass man schon viel länger eine Unterscheidung macht und es Sinn macht, sich anzuschauen, warum. Also verstehen Sie, was ich meine?
Ja, also ich meine, es ist ja auch erst ziemlich spät als Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation in den 60er Jahren anerkannt worden und war vorher ja eher ein Laster oder ein Fehlverhalten oder,
ja.
Oder auch ein Zeichen von einer Minderwertigkeit. Also bei den Nazis war Alkoholismus ein Grund, dass man dass man gefährdet war, dass man im Konzentrationslager gelandet ist, also oder als Asozialer gegolten hat. Also das hat ganz, ganz viel mit Abwertung der Person zu tun und irgendwie mit so einer moralischen Strenge, von der man vielleicht auch denkt, dass sie den Leuten helfen könnte. Und das finde ich eben auch so spannend an dem Suchtstigma, dass es sehr viel und auch eben gerade in der Therapie, also sozusagen bis direkt vor unsere eigenen Füße, reicht das, dass man sagt, weil man muss irgendwie konsequent sein, man muss klare Grenzen ziehen, die Leute müssen Konsequenzen spüren, weil nur wenn man die Konsequenzen spürt, dann ist man motiviert, um was zu ändern. Und dann ist diese abfällige Behandlung, diese Schlechtbehandlung wird dann so ein bisschen als Motivationshilfe verkauft. Und das ist überall. Aber für die Leute, die das erleben, ist das furchtbar, weil die werden nicht dadurch, also man schafft Motivation ja nicht dadurch, dass man Leute schlecht behandelt. Und
Man schafft ja einen Grund, sich mehr abgrenzen zu wollen und
genau.
Sich noch weniger zugehörig zu fühlen. Und wozu soll ich dann abstinent sein und in dieser Gesellschaft leben, zu der ich eigentlich eh nicht gehöre oder nicht gewollt bin?
Ja, genau, genau. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, da kann man wirklich, also da muss sich auch ganz viel ändern, um Suchtkrankheiten einfach besser zu behandeln, weil das sonst man immer wieder so in die gleichen Fallen tappt und versucht, die Leute mit Strenge irgendwie zu erziehen. Und es gibt ja Leute, also und dann, wenn man dann in der Sucht arbeitet, dann sieht man das ja auch, dass es Leute gibt, die im Suchthilfesystem oder jetzt in meinem Fall in der Klinik einfach nicht ankommen oder da nicht lange bleiben, weil sie sich zum Beispiel nicht gut an Regeln halten können.
Ja,
und dann, ganz wichtiger Punkt, ja.
Und dann fliegen die raus und dann hat man das Gefühl, die sind selber schuld. und dann kümmert sich noch keiner um die. Und die müssen erstmal so richtig ganz unten ankommen und sozusagen angekrochen kommen, damit sie dann endlich brav sind. Und das ist so dumm, weil das hat ja Gründe. Also es gibt Leute, die können nicht auf einer Station bleiben, weil sie in einem Kinderheim gelebt haben und solche Strukturen einfach als traumatisiert erlebt haben und dann damals schon immer als schwierig galten und jetzt wieder als schwierig gelten, wieder rausgeschmissen werden sozusagen. Und das, da kommt man gar nicht dahin, das zu erfragen zum Beispiel.
Ja,
und ja, genau.
Total, also ich muss jetzt gerade an eine Patientin denken, ich auch, die ich gerade begleite, wo das wie die Faust aufs Auge passt. Und ich finde, man merkt dem Buch auch an, dass sie da wirklich dagegen arbeiten wollen. Also ich finde, das Buch hat wirklich was Kämpferisches, was man allein ja am Untertitel schon sieht, den sie wie folgt bezeichnen: Wie wir den Alkohol feiern, aber Menschen mit Abhängigkeit ausgrenzen und wirksame Alkoholpolitik verschlafen. Und ich sag mal, diplomatisch geht anders, aber ich glaube, das ist in dem Fall ja wirklich auch gewollt, dass es pointiert und auf den Punkt ist. Und ich weiß nicht, ob du noch was zu dem fragen wolltest, Janina?
Also ich habe das Problem, dass alleine durch die Sätze jetzt schon 50 verschiedene Tabs in meinem Kopf offen sind, wo ich denke, absolut, das ist so interessant, dazu würde ich gerne was sagen. Und dann denke ich, ich werde auf jeden Fall jegliche Fragenstruktur über den Haufen werfen, wenn ich damit jetzt anfange. Dementsprechend, wenn du jetzt noch einen Punkt sagen wolltest, Marti, dann mach das lieber.
Was ich fragen wollte, war nämlich, genau, an wen richten sie sich vor allem mit dem Buch? Weil dem merkt man an, also ich finde, beim Lesen kam das gut an, dass sie damit was bewirken und auch durchaus was verändern wollen, gerade eben im Umgang. Gibt es irgendeine bestimmte Zielgruppe oder etwas, wo Sie gedacht haben, da würden Sie gerne mit dem Buch hin?
Das ist total lustig. Das hat mich natürlich meine Lektorin auch immer wieder gefragt am Anfang. Also als sie versucht hat, das im Verlag auch zu verkaufen, dass wir dieses Buch machen möchten. Und ich habe mich da immer schwer getan, weil ich dachte immer, das müssen eigentlich alle lesen. Was ein bisschen überheblich ist, aber es wird jetzt natürlich, das merke ich, in der Nüchternheits-Community gefeiert und auch total gut gelesen. Und das freut mich sehr. Also ich bin da auf Insta jetzt für das Buch unterwegs zum Beispiel und da kommen so herzergreifende Kommentare, also wo man wirklich merkt, das trifft einen Punkt. Es gibt Leute, die sich wirklich, die so unter der Stigmatisierung zu leiden haben und die da so genug davon haben, aber die als Menschen mit einer Suchtkrankheit, denen wird gar nicht so richtig eine Stimme zugebilligt, weil die so abgewertet sind. Und das ist, da bin ich wirklich froh, dass ich jetzt sozusagen da denen die Stimme leihen kann und denke die ganze Zeit, aber natürlich die eigentliche Helden sind diejenigen, die so eine Suchtkrankheit überwunden haben oder damit kämpfen und da nicht aufgeben und so weiter. Also das, genau. Und es wird am Ende natürlich schon auch politisch sozusagen, weil das war noch so ein zweiter Aha-Moment, den ich hatte auf so einem Kongress, der, ich glaube, es war die DHS. Jedenfalls hat da eine Journalistin berichtet von so einer Recherche, wo sie den Lobbyismus der Alkoholindustrie und wie der Einfluss genommen hat auf die, ich glaube, es war Präventionsgesetzgebung oder Alkoholgesetzgebung oder so weiter. Also das, und wie sie das gemacht hat und wie sie dafür diskreditiert wurde. Also das ist da, das ist das wirklich ein richtig, also die war richtig ein bisschen, naja, traumatisiert sagt man viel zu häufig, aber die war erschüttert, was sie da erlebt hat, weil dieser Film auch wirklich dann ihr ganz oft, also zum Vorwurf gemacht wurde. Und ich dachte in dem Moment, wie krass, die Industrie verwendet ja genau das gleiche moralische, überhebliche Narrativ. Da sind die Guten, für die machen wir es. Und da sind die Schlechten, um die müssen wir uns nicht kümmern, denn die sind selber schuld. Um sozusagen zu immer wieder die sogenannten Genusstrinker zu bauchpindeln und zu sagen, hier, ihr müsst nichts befürchten. Niemand will euch euren Wein, euren Schnaps, euer Bier wegnehmen. Und die Leute, die verantwortungslos und missbräuchlich konsumieren, also ich meine, mehr als aufklären können wir da auch nicht sozusagen. Und das ist so zynisch, wenn man weiß, dass die Industrie mit dieser Zielgruppe den Großteil ihrer Geschäfte macht. Also die sind einfach, die kaufen einfach am meisten.
Und das zeigen ja auch Studien tatsächlich. Da gibt es ja Forschung zu.
Also das ist, und das ist wirklich erschreckend und es ist aber auch wirklich fies, wenn man versucht, die Mehrheit gegen eine vulnerable Minderheit auszuspielen. Also das ist wirklich, das ist so schmutzig. Also und zwar eine Minderheit, die man selber mit seinem eigenen Produkt abhängig und krank gemacht hat. Und das ist, das finde ich so ungerecht und das macht mich so wütend da. Also immer wenn ich daran denke, dann habe ich auch wieder voll Lust, drüber zu reden und da aufzuklären, weil ich denke, dass das geht eigentlich. Und das geht aber nur, weil die die Gruppe der Menschen mit Suchtkrankheiten so stigmatisiert ist, dass man sozusagen über die rübertrampeln kann und es stört keinen so richtig. Also man könnte so nicht mit Kindern umgehen, man könnte nicht irgendwas Kindergefährdendes machen. Und man könnte so auch, also über Gruppen, die irgendwie einen hohen sozialen Status haben, mit denen kann man so nicht umgehen. Aber Leute mit einer Suchtkrankheit, die kann man quasi völlig ignorieren in der, also immer zu sagen, wenn ihr ein Problem habt, dann seid ihr einfach selber schuld, darum müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Und ja, das ist also auch so Teil von so einer Überheblichkeit, die mich auch einfach nervt, ja.
Ja, absolut, absolut, ja. Und das ist auch was, was, also dieses Thema Überheblichkeit ist auch so ein Wunderpunkt, der bei uns immer wieder Thema ist. Zugegebenermaßen ist es bei mir ein größeres Rage- und Wut-Thema als auch bei Marty, aber das ist schon auch, trifft sozusagen genau den Kern. Und wenn ich so überlege, als ich so überlegt habe, für wen wäre aus meiner Sicht das Buch, kam ich auch an ein ähnliches Problem, dass ich auch so dachte, das müsste eigentlich so eine Bibel in jeder Schulklasse sein, gefühlt, wenn sie anfangen zu lesen, ja. Und dann dachte ich, okay, aber das ist irgendwie, da gibt es tausende und Millionen Bücher, wo jeder sagt, das ist so, ne? Und dann irgendwann in der Flut liest man dann gar nichts. Und dann bin ich auch wieder so ein bisschen an den Punkt gekommen, dass ich dachte, das wäre einfach sau wichtig für die Leute, mindestens mal die Menschen, die irgendwie im sozialen Bereich arbeiten. Mhm. Weil das halt auch die Leute sind, die so ein schlechtes oder gutes Fundament legen können, dass vielleicht Menschen noch an der Abhängigkeit vorbeischrammen oder dass sie früher rauskommen, dass sie sich gewertschätzt fühlen und so weiter und so fort und die dann wieder für die nachkommenden Generationen auch ein indirektes Vorbild sind, wie sie damit umgehen. Ne? Also, dass es irgendwann nicht mehr so ist, dass man, wenn man in der Notaufnahme im Allgemeinkrankenhaus ist, abfällig angeguckt wird und als scheiß Alkoholiker verreckt doch irgendwie auf dem Flur im Bett liegt, bis man so ausgenüchtert ist, dass man rausgeschmissen wird, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Ne? Und da glaube ich, ist das extrem vielschichtig.
Voll, voll. Und dann ist, glaube ich, auch, also ich meine, die meisten Betroffenen wissen das ja irgendwie intuitiv schon, was da drin steht. Aber das da nochmal so zu lesen, das auch ihren Verwandten, ihrem Umfeld auch mit diesem Buch auch zeigen zu können, dass das sozusagen ein kohärenter Gedankengang ist, der wirklich nicht das Problem verharmlost und der nicht sagt, alle können machen, was sie wollen, es ist total egal, sondern der sagt, wir müssen damit klug umgehen. Es bringt nichts, wenn wir durch moralische irgendwie Denkabkürzungen versuchen, das Problem für uns klar zu kriegen, aber dabei Leute immer tiefer reinstoßen oder wegstoßen und das Problem eben eher größer machen. Das, ja, genau. Also das, und ich glaube, da, ich bin einfach gespannt, wie es dann auch läuft, das Buch.
Also zumindest, ich habe gestern mal geguckt, da, was mich auch total gefreut hat, weil ich, wie Sie und auch Janina finde, es kann nicht oft genug gelesen werden. Ich glaube, Sie waren ja auf Platz 1 der Amazon-Vorbestellungen bei Sachbüchern, das, was mich wirklich total gefreut hat. Das heißt, da zumindest bei den Vorbestellungen gab es neben uns, unser Exemplar liegt hier vor uns, zum Glück auch einige weitere, die es noch dann auch vorbestellt haben, was mich sehr gefreut hat.
Ja, und ich glaube auch, dass ehrlich gesagt, dass auch wenn Betroffene oft den Inhalt sozusagen schon, also eigentlich schon wissen, ne, oder das instinktiv irgendwie so bestätigen würden, ganz häufig habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so schwierig ist, diese Dinge aber in Worte zu formulieren, die sozusagen den inneren Kern treffen, den man selbst nachfühlen kann und gleichzeitig für Leute, die nicht selbst betroffen sind, es nachvollziehbar ist. Also nicht nur der Aspekt, dass es nicht irgendwie verleugnend wirkt, weil dann irgendwann der Punkt ist, wo dann alle sagen würden, ja, das musst du jetzt ja betrachten, ne, weil du hast da ja auch so ein Thema mit, sondern schon irgendwie so allgemeingültig, aber auch tatsächlich wirklich Worte zu finden, weil ganz häufig in auch in Therapiesitzungen, wenn es darum geht, dass ich auch, dass wir drüber sprechen, wie kann man es im Umfeld auch erklären oder wie sagt man dem Freundeskreis, dass es halt eigentlich nicht so geil ist, wenn ihr sich weiter hinter die Binde kippen, wenn man irgendwo weggeht und dass es vielleicht auch mal ein Grund zum Reflektieren wäre, ob man vielleicht auch mal einen Abend ohne Alkohol hinkriegt. Und dann ist natürlich oft der erste Satz von den Betroffenen, ich kann denen ja nicht vorschreiben, dass sie jetzt nichts mehr trinken, ne? Und das geht ja nicht. Dann sage ich, warum? Also es geht nicht um Vorschreiben, aber warum? Also wenn es ein guter Freund ist, warum kann der nicht, wenn der immer sagt, oh, das tut mir so leid, dir geht so schlecht, ich tue alles, um dich zu unterstützen. Digi, warum kann der dann nicht mal einen Abend ohne Alkohol auskommen, wenn ihr dann zusammen da sitzen könnt? Und da geht's oft dann genau um diese Worte und dann sagen die, oh, von hinten kann ich mir das kurz aufschreiben. Das war ein guter Satz. Der fällt mir da nicht ein in dem Moment. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das in dem Buch ganz oft so Sätze werden, wo die sich denken, ah ja, den Satz merke ich mir. Genauso sage ich den. Ich sage so, lies mal das Buch. Das hat ein Professor gemacht. Das ist ja noch besser. Wenn ein Professor was gemacht hat, dann zählt es ja eh nochmal fünfer.
Ja, das freut mich, dass sozusagen dieser Professorenstatus, der ist da tatsächlich sinnvoll, weil ich eben nicht als Betroffener spreche, sondern als Wissenschaftler. Und das dadurch, es ist wirklich tatsächlich ja so, dass die Äußerungen von Betroffenen eben oft so abgetan werden als, naja, die sind zu nah dran, die sind selber betroffen, die sind ja gebiased, das ist alles subjektiv und verzerrt und so weiter. Und was Quatsch ist, weil ich meine, wir wissen, dass man sozusagen die größte Weisheit ja von den Leuten lernt, die mit so einem Problem umgegangen sind, damit fertig geworden sind. Also das sind solche, also oft so tolle Leute, die wirklich, also das schreibe ich auch in dem Buch und das ist wirklich das, was mich auch so an dem Thema so hält, dass die Community oder die Leute, die eben so ein Suchtproblem hinter sich haben, wirklich echt was, die haben was, also die haben was erlebt, die haben was gelernt, die haben mit sich selber was erlebt und das ist schon sehr ja, beeindruckend so.
Wir hatten es eben schon von der Zielgruppe. Wir stellen immer fest, die Zielgruppe unseres Podcasts, was uns freut, werden viel gehört von eben Menschen im Gesundheitssystem, gerade im Suchtbereich, aber auch viel von angehenden Fachpersonal, Medizinstudierende, aber auch Psychotherapeutinnen, Therapeuten in Ausbildung. Und die haben wir ja auch in der Klinik. Und da sage ich auch immer, Leute, guckt auch, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dass ihr Literatur, dass ihr Medien von Betroffenen selber hört, weil das ist eine so komplementäre und oft andere Wahrnehmung als das, was man sozusagen von anderem Fachpersonal lernt und gibt einem nochmal so eine Weisheit, wie sie auch sagen, oder so eine Perspektive. Da empfehle ich zum Beispiel auch Soda Club, wo sie auch häufiger zu Gast waren, ganz, ganz fantastischen Podcast, um die Betroffenenperspektive zu hören. Und beispielsweise der Betroffene, den wir letztens interviewt haben, der hat was Ähnliches gesagt, dass er immer fand, dass seine Suchttherapie ihm weniger gebracht hat, wenn er das Gefühl hatte, dass ist wenig nah dran an der Lebensrealität und sehr theoretisch gedacht, was ihm da in verschiedenen Suchtgruppen oder Psychotherapien gesagt wird. Und deswegen finde ich auch, kann das Buch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Link sein. Sie zitieren da ja auch viel und berichten viel von Betroffenen, eben zwischen der Fachperspektive und der Betroffenenperspektive, weil das ist ein Punkt, den ich immer ganz wichtig finde. Ich glaube, da brauchen wir noch engere Verzahnung, um da wirklich gute Suchttherapie machen zu können.
Absolut, ja. 100%.
Ja, definitiv, ja. Ist ja schon so, hat man bei uns allen drei jetzt herausgehört, dass ihr auch eine gewisse Kritik an der bisherigen, sage ich mal, Suchttherapie da irgendwie auch mitschwingt oder Kritik, was man vielleicht für Dinge auch beachten müsste. Und um so ein bisschen einleitend zu sagen, an was ich da konkret denke. Das eine ist auf jeden Fall, wie ist manchmal der Umgang mit Rückfall, Regelwerk, Haltung gegenüber den Betroffenen. Das betrifft natürlich verschiedene Bereiche. Meiner Meinung nach betrifft das, was Umgang und Respekt angeht, häufiger eher so, wenn man im Akutbereich ist, ne, wenn man zum Beispiel zum Entzug ist, weil da einfach auch das Personal heterogener ist und das Thema zu sehr nach Schema F und alter Suchtmedizin eher was ich bei den Rehas, also den Suchtrehas als Problem sehe. Das wäre sozusagen so der eine Baustein, wo uns Ihre Meinung interessieren würde. Und das andere ist, das ist mein absolutes Hate-Thema und das ist witzigerweise etwas, was in der Folge mit Soda Club auch aufkam und ich gedacht habe, ich würde mich gerne dazu pingen, jetzt in diese Diskussion.
Das war wirklich in den Podcast rein.
Also wirklich. Und zwar, dass ich mich unfassbar aufrege über die mangelnde Reflexionsfähigkeit des Fachpersonals. Mhm. Und damit meine ich jetzt mal spezifischer angehende PsychotherapeutInnen oder auch Fertige oder auch aus dem ärztlichen Bereich PsychiaterInnen und so weiter, weil ich das manchmal schon einfach ekelhaft finde, wie wenig man sich mit seinen eigenen blinden Flecken beschäftigt und nicht mal die Muße hat zu verstehen, warum man da irgendwie Hemmnisse und ein Problem mit hat. Und das fände ich natürlich im Zuge von so Stigmata. Also wir hatten einmal ist, was, warum entstehen die, ne, oder warum ist es ein Problem? Aber was da in diesem Kontext so Ihre Sicht drauf wäre?
Ja, also die hat sich auch verändert. Am Anfang dachte ich, also es ist ja augenfällig, dass Menschen mit Suchtkrankheiten oft wirklich schlecht behandelt werden. Und das ist nicht nur nervig, das ist manchmal wirklich gefährlich und Also das grenzt an Kunstfehler und das wird aber nie skandalisiert, weil es ja in Anführungszeichen nur die Leute mit Suchtkrankheiten sind, also die sich auch nicht beschweren, weil sie immer mit diesem moralischen Malus gekennzeichnet sind, dass sie ja irgendwie selber in ihrer Lage schuld sind und so. Und dann dachte ich, okay, gleichzeitig passiert das aber vor allem in Settings, wo eben auch der Druck groß ist, wo einfach viel Stress ist. Und da kommen dann einfach zwei Sachen zusammen. Da kommen eine gewisse Hilflosigkeit oder auch eine moralische Überheblichkeit und so weiter, trifft auf eine Überforderung, dass man das Gefühl hat, man hat gar nicht genug Zeit, es fliegt einem ja alles um die Ohren oder man ist überlastet. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, dass in solchen Stresssituationen die eigenen Vorurteile und Biases besonders gut rauskommen. Und dann ist man vielleicht noch nett zu dem Menschen mit Herzinfarkt und besonders zu dem Kind, was sich wehgetan hat oder so, oder zu der alten Dame, die einen an die eigene Oma erinnert oder so, da ist man dann noch nett. Aber wenn dann jemand betrunken, möglicherweise ungepflegt oder einfach nur so, also auch einfach nur betrunken und
laut
die Blutaufnahme kommt, dann ist man eben nicht mehr freundlich. Das bringt dann das Fass zu überlaufen. Und das ist natürlich schon, das ist schlecht. Aber dann nur zu sagen, wir müssen die Leute, die da in der ersten Linie stehen, besser mit Anti-Stigma-Fortbildungen irgendwie beglücken und ihnen besser erklären, dass sie nett sein sollen, das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, wir müssen auch Settings schaffen, die so ausgestattet sind, dass man sich Geduld und so weiter auch leisten kann. Also es ist auch eine strukturelle Frage. Auf den Stationen, wenn der Krankenstand hoch ist, dann ist die Stimmung schlecht und dann wird eben der fremdsprachige Patient, der besonders viel Arbeit macht, weil man sich nicht so gut mit ihm verständigen kann, der wird dann eben schlechter behandelt, weil die Leute keine Zeit mehr haben. So, und das ist dann natürlich ist das dann der Rassismus oder die Suchtfeindlichkeit, so die dann rauskommt in dem Moment. Aber ohne dass die Leute eine Chance haben, sich anders zu verhalten, ist es auch überheblich, ihnen das vorzuwerfen, sozusagen. Also ich finde, immer wenn ich nachdem ich das eingebaut habe in meine Vorträge, war das Pflegepersonal dann auch immer wieder auf meiner Seite. Weil das sind ja Leute, die gehen in die Psychiatrie, weil die sich schon gerne um schwierige Leute kümmern möchten. Also man geht dahin, weil man eigentlich nicht davor zurückschreckt. Aber wenn man dann das Gefühl hat, der Krankenstand und also alles arbeitet gegen einen, dann ist man auch irgendwann. Also man darf diese Seite nicht unterschätzen, ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, absolut. Und es ist auch gut, dass Sie das nochmal sagen, weil dann habe ich mich da auch zu allgemein ausgedrückt, weil das ist absolut korrekt. Das ist ein wichtiger Faktor und der wird gerne mal unterschätzt und dann wird immer mehr gekürzt und dann wundert man sich, warum es immer schlimmere Zustände gibt auf den Stationen. Ich meinte tatsächlich eher, dass wenn man zum Beispiel man hat irgendwie eine Person, man hat einen Patienten, der hat eine Schizophrenie, man hat einen Patienten, der hat ein Suchtproblem, einer ist dement und die andere Person ist depressiv und dann haben wir eine mit einer Angsterkrankung. Dass es trotzdem in den meisten Fällen dennoch so ist, dass auch wenn alle gleich ungepflegt sind, alle gleich anstrengend sind, trotzdem, wenn wir zählen würden, wie viele würden tendenziell sich, auch wenn es nur ganz unauffällig ist, ne, abwertend, sei es sogar ohne Worte, ja, also einfach atmosphärisch abwertender dem Suchtpatienten gegenüber verhalten würden, dass das einfach häufiger vorkommt. Und interessanterweise habe ich da gar nicht mal die Pflege als erste Gruppe im Kopf gehabt, ne, sondern die Pflege ist ja meistens so, die sehen die Leute ja auch viel mehr als die anderen Berufsgruppen, ne, die sehen die viel mehr im Alltäglichen, die sind viel mehr so auf der Ebene, so von Mensch zu Mensch und die würden dann auch mal sagen, sag mal, können Sie mir mal erklären, also warum trinken Sie denn? Was ist denn da das Problem? Ich verstehe das nicht. Ne? Also im Zweifel würden die das einfach so fragen und würden dann irgendwie ins Gespräch kommen. Ich meine da tatsächlich sogar noch mehr die ärztlichen, psychologischen Gruppen, die auch therapeutischer, also ne, die Pflege arbeitet therapeutisch, aber psychotherapeutischer arbeiten sollen und die halt dann in den Praxen oder auch in den Einzelgesprächen dann da eher das Thema entweder ganz außen vor lassen oder ablehnen. Ne? Es ist eher so das, was ich meine.
Das stimmt. Und also dieser moralisch überlegene oder vorwurfsvolle Unterton oder auch diese Enttäuschung nach dem Rückfall oder überhaupt die Enttäuschung, wenn jemand wiederkommt oder dieser leise Zweifel in der Stimme, ob der das jetzt auch schaffen kann und so. Also diese ganze Skepsis und so, das ist wirklich giftig, weil das die Betroffenen das ja total spüren und sich dann einfach noch noch kleiner fühlen und die müssten sich doch eigentlich durch die Behandlung gestärkt und unterstützt fühlen. Und ich glaube, dass da eben am Kern ein unreflektiertes Verständnis von Verantwortung dahinter steckt, weil man irgendwie denkt, also jemand hat ja für seine Handlung, ist verantwortlich, gerade bei Konsumhandlungen oder bei Abhängigkeit. Das sind ja Dinge, die werden gemacht, also jemand konsumiert. Und dann ist ja der logische Schluss, dass derjenige dann auch derjenige ist, der was dran ändern kann. Also die Verantwortung, also alle Finger zeigen auf die Person mit dem Problem. Und das fällt uns gar nicht auf, wie unvollständig das ist, weil wir, glaube ich, auch selber die ganze Zeit auf uns zeigen, wenn wir irgendwas verändern wollen. Wenn wir denken, wir müssen jetzt mehr Sport machen oder gesünder essen oder weniger am Handy oder was weiß ich was. Also es ist immer, man hat immer das Gefühl, man muss eigentlich sich ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen besserer Mensch werden. Das ist auch unsere Kultur. Und was dabei eben verloren geht, ist die Verantwortung des Umfeldes. Und das war erstmal ein wichtiger Gedanke auf so einer Klausurtagung, dass es gerade bei solchen Verhaltenssüchten überhaupt bei Abhängigkeitserkrankungen eben immer ein Umfeld gibt, was die Handlung entweder begünstigt oder erschwert. Klar, deshalb gibt es Länder, in denen viel getrunken wird, gibt es Freundeskreise, wo viel getrunken wird, Familien, wo viel getrunken wird, weil das ist ein sozialer Raum, wo eine bestimmte Handlung dann eben leichter passiert, weil sie üblicher ist, weil die Möglichkeiten dafür besser sind. Und das ist, ich finde, ein bisschen der Kerngedanke von dem Buch, dass dieses Verhältnis von Eigenverantwortung und Umfeldverantwortung dynamisch ist, weil durch die Abhängigkeit meine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, abnimmt. Das ist der Witz von Abhängigkeit, dass es mir immer schwerer fällt, meine Impulse zu kontrollieren und ich mir das immer doller vornehme und trotzdem immer wieder rückfällig werde oder immer wieder Dinge mache, die ich eigentlich nicht will. Das ist ja auch ein diagnostisches Kriterium, dass man trotz negativer Konsequenzen weiter konsumiert, dass man die Kontrolle verliert. Also dieses, dass man es eben nicht kontrollieren kann, das ist Teil der Definition. Und umso wichtiger wird dann das Umfeld. Deshalb ist so eine Entgiftungsstation dann oft auch so entlastend. Dann sagen die Leute, cool, ich habe entgiftet, ich habe überhaupt gar keinen Suchtdruck. Voll schön, weil es auf der Station einfach überhaupt nichts zu konsumieren gibt. Also keine Suchtmittel.
Im besten Fall.
Im besten Fall, genau. Aber deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Station da sauber hält, um diesen Schutzraum zu schaffen. Und das ist aber dynamisch. Also wenn man sehr, sehr, sehr stark abhängig ist, dann ist die einzige Verantwortung, die man noch übernehmen kann, ist zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier, ich lasse mich jetzt entgiften oder also ich mache diese Entzugsbehandlung. Und dann geht's aber weiter. Dann ist man entgiftet und dann geht's darum, einen Ausgang zu machen. Wie lange traue ich mir zu? In Begleitung, eine halbe Stunde vielleicht. Oder dann irgendwann geht's darum, am Wochenende wegzugehen. Und das total Wichtige ist, dass man versucht, die Fähigkeit, Kontrolle zu übernehmen, die muss man langsam steigern. Und das geht natürlich nur gemeinsam, indem man das aushandelt, indem man sagt, wie viel Kontrolle brauchst du und was traust du dir zu? Und ich meine, so läuft das ja dann meistens, dass man sagt, okay, ich traue mir jetzt zu, eine halbe Stunde Ausgang ohne Begleitung. Und dann sagen wir, ja, und wenn sie zurückkommen, machen wir eine Alkoholkontrolle. Ist das okay? Und da weiß man, da gibt es sozusagen, es gibt Kontrolle, das Umfeld übernimmt Verantwortung, aber derjenige kann trotzdem mal eine halbe Stunde rausgehen, kommt zurück und kann dann 0-0 pusten, kann sagen, cool, ich habe es geschafft, ich bin einen kleinen Schritt weiter. Oder er schafft es nicht und dann merkt man, das war wohl zu viel. Da muss man wieder ein bisschen zurückgehen und muss sagen, dann müssen wir das besser vorbereiten. Und so geht das ja weiter bis zur Entlassung, dass man immer mehr Verantwortung wieder selber übernimmt. Aber trotzdem ist man auf das Umfeld angewiesen. Das bleibt dann auch so, wenn man dann draußen ist und in einer Beziehung ist, wo der Partner oder die Partnerin noch trinkt, ist es wahnsinnig schwer. Gleichzeitig, wenn man ein Umfeld hat, was einen unterstützt, ist es deutlich leichter. Wenn man einkaufen gehen kann, ohne am Schnapsregal vorbeigehen zu müssen, das wäre schön, das würde es leichter machen, ist aber nicht so. Das heißt, dadurch wird das Einkaufen doch mal so richtig schwer und so weiter. Und ich finde, man muss diese Verantwortung des Umfeldes immer mitdenken und dann kommt man weg von so einem, du bist schuld, zu einem, wie viel Verantwortung kannst du übernehmen? Und das kann man dann ganz ohne moralische Konnotation besprechen. Wie viel Verantwortung kann jemand übernehmen? Und kann das aushandeln? Und wenn man da ist, dann kann man, glaube ich, wirklich Therapie oder Hilfe oder Unterstützung auf Augenhöhe machen, weil man dann kann derjenige sagen, ja, ich traue mir das zu. Ich traue mir zu, zu Hause alleine zu übernachten. Und dann sagt man, ja, ich finde das mutig. Ich traue Ihnen das ehrlich gesagt noch nicht zu. Aber und dann kann man sich darüber einigen und kann vielleicht einen Kompromiss finden. Oder man sagt, okay, versuchen Sie das und so. Aber dann wird das alles besprechbar und dann ist es nicht so ein, na gut, dann lassen wir sie mal gehen und dann kommt derjenige zurück und ist gescheitert und dann rollt man mit den Augen innerlich und denkt, hab ich's nicht gesagt und so. Also ich finde da, wir können nicht besonders gut über dieses Aushandeln sprechen oder wir tun das oft einfach nicht gut. Und ich hoffe so ein bisschen, dass dieses dynamische Modell von Verantwortung das auch im Alltag leichter macht, weil man dann einfach sich überlegen kann, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade? Und das Team sich auch überlegen kann, wo steht der Klient, die Klientin? Wie viel Verantwortung trauen wir dem zu? Das kann man ja transparent machen. Und was ist unsere Kontrolle, die wir anbieten? Und das Schlimmste sind ja Settings, wo man bis zum Ende 100% kontrolliert. Also nach jedem Ausgang pusten, immer Taschenkontrolle, immer unangekündigte Alkoholkontrollen oder Drogenscreening und so weiter. Also die ganze Zeit so ein Misstrauen hat bis zur Entlassung. Das ist total sinnlos, weil man die Leute dann bis zum Schluss klein macht und sagt, wir trauen dir nicht über den Weg. Und dann lässt man sie gehen und sagt, und jetzt kümmere dich um dich selbst. Also das macht therapeutisch überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, total. Stimmt. Ich finde, das Modell, was Sie beschreiben, das haben Sie auch in dem Buch ausführlich dargestellt, auch mit Grafiken und auch, was Sie vorher angesprochen haben, das fand ich einen total wichtigen Punkt, wie eben die Wahrnehmung oder die Stigmata von außen irgendwann zu, wie Sie es nennen, Selbststigmata werden. Was war das, was Sie beschrieben haben, wenn zum Beispiel das ganze Fachpersonal von der Entzugsstation eigentlich nicht an die Person glaubt und ihr die Verantwortung zuschiebt. Und ein Gedanke von mir war gerade noch, das finde ich, das Modell beispielsweise auch sehr schön, den Käseglockeneffekt beschreibt oder erklären kann, den wir ja, wenn Langzeittherapien nicht gut laufen und schnell nach Entlassung wieder ein Rückfall passiert und dann aber vorher 6 Monate in der Wald- und Wiesenklinik nichts passiert ist, kann man ja auch wirklich daher leiten, dass man sagt, die Langzeittherapie hat zu lange selber die Verantwortung übernommen und da gab es nicht diesen dynamischen Shift langsam mehr zur Eigenverantwortung und dann war es so ein von 100 auf 0 Ding dann wieder im eigenen Alltag und ich finde, es passt dazu, dass ja auch gute Einrichtungen wirklich dann mit mehr und mehr Ausgängen, mit Heimatbesuchen, mit Expositionen arbeiten, wo man auch wirklich Suchtmitteln dann bewusst ausgesetzt und konfrontiert wird. Das, finde ich, lässt sich sehr, sehr gut mit dem Modell vereinbaren.
Ja, genau, genau. Da geht es dann auch um Empowerment sozusagen oder um Gewinn an Selbstwirksamkeit und so. Das, ja, genau.
Ja. Zu dem, ich würde dann mal kurz ergänzen, zu dem Punkt, was so vielleicht Gründe oder auch also weitere Aspekte sein könnten, warum dann manchmal so wir als Fachpersonal eigene Stigmata haben, die sozusagen einfach ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben. Weil ich habe mir da immer wieder auch Gedanken gemacht, weil ich hatte sehr viele PraktikantInnen aus dem Studium oder viele auch PPAs, also diejenigen, die es jetzt im Podcast nicht wissen, für diejenigen, die die Psychotherapie-Weiterbildung nach dem Studium anfangen und ihre praktische Zeit in der Klinik machen, habe ich mit vielen zu tun gehabt, die eingearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich regelmäßig mehrfach pro Jahr hatte ich genau diese Gruppe von Menschen, die mal mehr, mal weniger mit ihren Stigmata zum Thema Sucht kamen und in den meisten Fällen gegangen sind mit der Haltung, ich hätte vorher nie gedacht, dass ich mir vorstellen könnte, im Suchtbereich zu arbeiten, aber jetzt sehe ich das anders.
Jemanden in der Klinik, die gesagt hat, boah, ich will echt in den Suchtbereich, das ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe.
Genau. Und da habe ich natürlich mir dann auch so geguckt, was sind denn Dinge, die mir häufiger auffallen, wenn, also ich bin dann da schon auch mit der Zeit sehr konfrontativ auch im Gespräch, wenn mir da Sachen auffallen. Und da ist mir zum einen ein Aspekt aufgefallen, dass ich finde, dass flächendeckender in den Weiterbildungen eine Selbsterfahrung, die mehr Umfang einnimmt als ein paar Gruppen Selbsterfahrungssitzungen, dass das flächendeckend verpflichtend sein muss und zwar für alle Berufsgruppen, die am Ende Psychotherapie machen dürfen. Dass das, was aufgefallen ist, diejenigen, die zum Beispiel in der Weiterbildung damit schon angefangen hatten oder auch dann welche, die fertig waren und das berichtet haben, dass da, glaube ich, zu wenig Fokus drauf liegt und auch unbequeme Themen forcierter zu besprechen. Also auch dann dafür zu sorgen, dass das Thema, was ist meine eigene Haltung und Erfahrung zum Thema Sucht besprochen wird. Genauso auch das Thema Sexualität. Ne? Das ist das zweite Tabuthema. Aber dass das zu wenig passiert, meiner Meinung nach. Und dass die eigenen Wunden zum Thema Sucht in der Familiengeschichte viel zu wenig bewusst sind. Also wie vielen ist erst durch das Praktikum bewusst geworden, dass Familienmitglieder ein Alkoholproblem hatten in deren Kindheit oder noch heute und das komplett verleugnet ist das gesamte Leben. Oder es ist ihnen aufgefallen, wie schlimm eigentlich der Großvater, der halt irgendwie noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, eigentlich die Familie indirekt tyrannisiert hat und eigentlich das Thema Sucht so ein Tabuthema war, was denen gar nicht bewusst war. Ne? Also nur so zwei Beispiele. Und es ist ja auch nicht nur das Thema Sucht, sondern das, was daraus resultiert. Ne? Also der Umgang miteinander, wie Emotionen kommuniziert werden, was generell das Nicht-Darüber-Sprechen angeht. Das sind ja alles Konsequenzen aus einer Suchterkrankung. Und dass das Dinge sind, wo aus meiner Sicht, dass das ganz oft eine Ursache ist, dass man eigentlich die Patienten heute unbewusst bestraft für die eigenen Familienmitglieder.
Ja, damit kann ich auch was anfangen. Also das, genau. Und der Punkt ist ja, dass einfach Alkoholprobleme so oder Suchtprobleme so viel häufiger sind, als man meinen sollte. Also ich meine, wenn man ein bisschen einen Augenblick drüber nachdenkt, ist einem schon klar, dass es unglaublich häufig ist. Genau. Und die Stigmatisierung wiederum ist ja ein Versuch, das so von sich fernzuhalten, weil man dann eben so tut, als ob es immer nur die anderen sind, die das Problem haben. Und das ist natürlich unmittelbar entlastend. Und das entspannt einen sozusagen selber, weil man sich dann nicht mit sich selbst auseinandersetzen muss oder weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man hat eine klare Position. Ich habe kein Problem, das Problem hat der andere. Aber es fällt einem auf die Füße, wenn es dann darum geht, auch eigene Probleme mal anzuschauen. Und das finde ich, dieser negative Umgang mit Leuten mit Suchtkrankheiten in Teams hat ja noch so einen versteckten Nebeneffekt, nämlich, also gerade wenn in einer Teambesprechung dann über Menschen mit Suchtkrankheiten oder auch mit anderen Krankheiten so abfällig gesprochen wird, keiner weiß, wer da noch drin sitzt und die ganze Zeit denkt, trinke ich nicht auch ein bisschen viel oder ich würde eigentlich auch gerne weniger trinken, aber ich schaffe das nicht so richtig. Und er wird sozusagen innerlich immer kleiner und denkt, um Gottes Willen, hier darf ich das auf keinen Fall, nie darf das hier irgendjemand erfahren, wenn hier so über Menschen mit Suchtkrankheiten gesprochen wird. Also das haben mir eben Studierende erzählt, dass sie dann oft ganz erschrocken sind, wie in den Teams, auch oft in der Somatik, über bestimmte Patientengruppen gesprochen wird. Und das fällt den Teams selber gar nicht mehr auf. Man hat das Gefühl, ja, Teambesprechung ist ja auch so ein bisschen für die eigene Psychohygiene so ein freier Raum, wo man auch mal deutliche Worte finden darf und so weiter. Aber man setzt damit einen Ton, der einem in dem Moment voll auf die Füße fällt, wenn innerhalb der Gruppe irgendjemand ein Problem hat und das dann nicht mehr besprechbar ist, weil man den Graben zwischen uns und den anderen so tief gemacht hat, dass man da unmöglich rüber kann.
Ja, total. Es ist also super spannend, dieses Feld des Otherwings oder In-Group, Out-Group. Und ich finde, das ist wirklich gerade beim Thema Alkohol oder Sucht so extrem, dass irgendwie alles Alkohol ist lustig und cool und bis so eine Grenze erreicht ist, bis das Thema Sucht oder Abhängigkeit im Spiel ist. Und dann findet eine enorme Ausgrenzung statt und es ist von die Abhängigen und wir die Rolle. Da muss ich auch an ein Zitat von dem Betroffenen, der bei uns war, denken, der gesagt hat, eigentlich kontrollieren doch die anderen auch nur kontrolliert, oder? Und eigentlich gibt's da gar nicht so die Grenze zwischen uns, den Betroffenen, und denen, die in ganz, ganz großen Anführungszeichen normal konsumieren. Und das finde ich ein super, super spannendes Thema. Und ich glaube, generell könnten wir in ganz, ganz viele Richtungen hier abbiegen, weil das Thema einfach so unglaublich viel hergibt. Janina, hast du noch was? Weil es gibt eine Sache, die muss ich unbedingt noch fragen oder loswerden zum Thema Psychotherapie.
Ja, ich muss da noch eine Sache ergänzen, das werde ich nicht aushalten, sonst ärgere ich mich, weil das ja mein Rage-Thema ist.
Los.
ich habe noch eine weitere Theorie zum Thema, warum man sozusagen unbewusster sich mit dem Thema Sucht nicht auseinandersetzen möchte als Fachpersonal oder mit dem, sag ich mal, also abwertend ist. Und zwar Neid. Und das würde man jetzt erstmal gar nicht erwarten. Vielleicht ist es auch jetzt so klassisch klischeemäßig für eine psychodynamische Therapeutin. Aber was ist denn das, was Menschen mit einer Suchterkrankung häufig mitbringen an Persönlichkeitsakzentuierungen? Das sind häufig Menschen, die schon, bevor sie die Sucht entwickelt haben, die nicht, sage ich mal, in die Norm gepasst haben, die vielleicht mal mehr gesagt haben, was sie denken, die vielleicht auch schon so viel Scheiß hinter sich haben, dass so Lächerlichkeiten wie, ich gucke jetzt mal, wie ich das formuliere und ob mich jemand mag, dass sie größere Probleme hatten und deswegen einfach raushauen, ja, oder aus anderen Gründen vielleicht auch Impulskontrollthemen haben, ADHS, was auch immer, dass die manchmal Dinge auch tun, und sich trauen, die andere sich nicht trauen. Und dass die in Form von Kontrolle abgeben durch Konsum, und da müssen wir jetzt gar nicht mal nur von Alkohol sprechen, ne, sondern auch von den ganzen anderen Substanzen, dass die manchmal was leben und ausleben können, was sich unser Eins häufiger nicht erlaubt oder sich nicht trauen würde. Oder wir da auch noch von der Erziehung, Entschuldigung, dass ich immer die Geschichte mit reinbringe, aber die Erziehungsstrukturen vom letzten Jahrhundert, die sind einfach immer noch sehr präsent, ja. Mhm. Dass dieser brave deutsche Bürger, der sozusagen nicht zu laut und unbequem ist, das ist einfach immer noch ein Thema, dass das einfach ein Neid ist, weil ganz häufig das was ist, was wir sehen, was wir selber so nicht ausleben können. Und ich meine, Projektion ist jetzt mittlerweile ein Begriff, den viele kennen. Das ist schon was, was heftig wirken kann und was schon auch viel Wut und Abwertung erzeugen kann. Und da würde mich interessieren, was da spontan Ihr Gedanke zu wäre.
Also finde ich interessante Gedanken, sozusagen der Neid auf den Rausch. Und das passt natürlich damit zusammen, dass unsere Kultur so sehr daran festhält, dass man auch nur ausgelassen sein kann oder lustig, wenn man eine Flasche in der Hand hat oder also wenn man sozusagen gegenseitig die Vereinbarung getroffen hat, wir lassen heute mal alle los, und das machen wir dadurch deutlich, dass wir jetzt alle ein bisschen was trinken. Das hat ja was sehr Symbolisches. Und dann, genau, und dann erlauben wir uns, dass wir mal uns anquatschen, obwohl wir eigentlich schüchtern sind, oder dass wir irgendwie mal ein bisschen über die Grenzen gehen. Das ist dann oft ja auch sehr, also unschön, aber es hat natürlich auch so eine Seite, die wirklich gesellig und lustig ist und so weiter. Und genau, und das wäre ein Schritt zu einer gesunden Feierkultur, wäre eben, dass man auch loslassen kann, ohne sich zu intoxikieren. Und das, ich bin mir sicher, dass das geht, wenn man sich sicher fühlt, wenn man seine eigenen Gefühle nicht total ablehnt sozusagen, oder wenn man irgendwie, und ich finde das so beeindruckend, wie stark der Alkoholkonsum auf der ganzen Welt, also wie unterschiedlich der ist, dass also Europa so ein Hochkonsumland ist, aber es andere Weltgegenden gibt, wo viel weniger oder auch gar nichts getrunken wird. Und die Leute sind ja trotzdem lustig, die feiern ja trotzdem. Das heißt, das muss nicht so sein, dass man Alkohol braucht, um wirklich tiefe Gespräche zu führen oder so. Oder wirklich sich näher zu kommen. Und ich meine, das wissen wir natürlich auch alle, dass dieses Initiale, man kommt sich näher, dann ja oft so eine Scheinnähe wird. Und viele, die dann da wieder raus sind, dann sagen, um Gottes Willen, ich dachte die ganze Zeit, ich unterhalte mich mit den Leuten, aber eigentlich haben wir uns nur gegenseitig totgequatscht. Und jetzt führe ich gute Gespräche und so.
Das merkt man auch bei intoxikierten Patienten bei der Aufnahme, dass man das Gefühl, also dass sie häufig das Gefühl haben, jetzt sehr therapeutisch und tiefgründig zu sein, was dann aber auch häufig nur Schein ist am Anfang.
Ja, genau, ja. Genau.
Genau. Wenn du nichts mehr hättest, Janina, dann, Herr Schomerus, brauche ich Ihre Hilfe. Denn ich habe noch ein Thema, was mich schon länger umtreibt, was ich heute unbedingt mitbringen wollte, weil ich total froh bin, hier wirklich den Experten mal dafür zu haben. Und zwar geht es um ein bisschen darum, gerade im Bereich Psychotherapie, ob ich oder wir als Psychotherapeutin, psychotherapeutisch uns nicht mitschuldig machen können an Stigmatisierungen und vor allem an der viel zu kurzen, sozusagen, dass wir viel zu wenig bedenken, was gesellschaftliche Faktoren für eine Rolle spielen, wenn wir es nicht gut machen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Und zwar ist Psychotherapie ja klassisch so gedacht, da sitzt ein Patient, eine Patientin, ein Therapeut, eine Therapeutin. Die Patientin, Patient berichtet Probleme und gemeinsam wird überlegt, wie kann die Patientin, Patient selbstwirksam an diesen Problemen arbeiten und sie überwinden. Der Gedanke ist ja irgendwie total logisch und sinnvoll. Und da in letzter Zeit kommt aber vermehrt Kritik auf, nicht nur im Bereich Sucht, sondern insgesamt, dass Psychotherapie zu individualistisch denkt und eben sagt, naja, Selbstwirksamkeit, die Kehrmedaille davon ist, dass wir sagen, du bist es, der die Verantwortung hat, du bist es, der da auch wieder rauskommen kann mit den Strategien, die wir dir hier an die Hand geben. Aber unsichtbar mitgedacht, wenn es nicht besser wird oder die Krankheit aufrechterhalten ist, ist das auch ein bisschen deine Schuld, weil wir sind ja hier dran, um zum Arbeiten, und wenn es nicht besser wird, wer kann es denn sonst so? Einer der ersten Sätze, die ich als angehender Psychotherapeut beigebracht bekommen habe, und da bin ich bestimmt nicht alleine, ist so dieses, wenn Patienten eben auf das Umfeld zu sprechen kommen, ja, ihr Ehemann, ihr Arbeitgeber, der ist jetzt leider nicht hier, an dem können wir nicht arbeiten, aber wir können gucken, wie sie damit umgehen. Das ist, glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Satz. Und ich bin gleich fertig mit dem Monolog, aber eben um das herzuleiten. Ein Beispiel, was mir da einfällt bei der Sucht, ist das Ablehnungstraining. Also die Frage, wie kann man, wenn man an einer Alkoholabhängigkeit beispielsweise erkrankt ist und dann Alkohol angeboten bekommt auf der Taufe der Nichte, die 3 Jahre alt ist, ein Sekt, wie kann man da gut Nein sagen? Und da gibt es Manuale, die machen daraus eine Wissenschaft. Man kann direkt Nein sagen mit einem Twist, mit einer kleinen Notlüge, mit was auch immer. Und da kann man ganze Stunden in der Gruppentherapie bei verbringen. Und ich habe es ehrlich gesagt auch schon gemacht. Ich habe auch schon solche Ablehnungstrainings gemacht. Und da frage ich mich, ist das nicht eigentlich eher schädlich auch, weil wir damit normalisieren, dass das halt natürlich ist, dass bei einer Kindertaufe Sekt angeboten wird und dass wir sagen, naja, so ist es und du musst halt damit umgehen und das ist irgendwie deine Aufgabe, jetzt Nein sagen zu lernen. Und das struggle ich mehr und mehr selber mit mir, weil ich mich frage, Gott, bin ich eigentlich selbst jemand, der dieses System am Laufen hält? Und da würde mich total Ihre Haltung oder Ihre Meinung zu interessieren.
Also ja, also der Individualismus ist sozusagen, ist bestimmt, man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen oder es verhindert, dass wir die Probleme so sehen, dass wir sie besser lösen können, nämlich auf einer doch kollektiven Ebene. Aber natürlich, wenn jemand ein individuelles Problem hat, dann ist nichts dagegen einzuwenden, ihm erstmal persönlich zu helfen, wenn man dabei aber auch thematisiert, finde ich, dass es eben auch ein Umfeld gibt. Das ist ja dann auch entlastend für die Person, dass man es eben nicht so hindreht, man muss nur die beste Version seiner selbst werden und dann hat man das beste mögliche Leben und mehr kann man eigentlich nicht erwarten, sondern dass man da das, also ich finde, man darf, also man muss den Anspruch haben, dass es möglich ist, ohne Konsum an gesellschaftlichen Ereignissen teilzunehmen, ohne sich da die ganze Zeit selber ins Auszustellen, indem man die immer ablehnen muss und so weiter. Also das ist wirklich kein Problem der Leute mit der Sucht, sondern das ist ein Problem des Umfeldes. Und vielleicht ist es, also ich finde, man muss das einfach in der Sitzung kann man das ja nur thematisieren. Man kann es ja nicht ändern. Aber es gibt natürlich auch außerhalb der Therapie ja so Bewegungen wie den Verein Recovery Deutschland mit dem Recovery Walk und also wo es sozusagen nach außen geht und wo es sagt, wir müssen jetzt aber auch in die Gesellschaft wirken, denn es kann nicht sein, dass Suchtprobleme immer nur von den Leuten bearbeitet werden, die sie haben, wenn Sucht eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist. Und und ich finde, dass ich möchte noch eine Brücke sozusagen zum Cannabis schlagen, weil das ja so im Kommen ist sozusagen und sich da so viel tut. Man kann ja irgendwie denken, Alkohol ist legale Droge und da haben wir jetzt viele Erfahrungen gemacht und niemand möchte Alkohol verbieten, aber irgendwie ist sozusagen dieses immer verfügbar und an die Eigenverantwortung appellieren bei einer Substanz, die abhängig macht, das kann auch nicht funktionieren. Also es muss irgendwie einen kollektiven Umgang damit geben, der es leichter macht, auch davon wegzubleiben. Und beim Cannabis sieht man jetzt bei dieser Legalisierung, dass es leichter machen, zu der Substanz hinzukommen, da sind sich alle einig, aber es gibt überhaupt gar keinen guten Plan, wie man so eine kollektive Verantwortung installiert. Im Gegenteil, sobald man da eine Cannabis-Industrie hat, die dann wieder eine Zielgruppe hat, die ein Produkt hat, was sie verkaufen möchte, ein Produkt, was abhängig macht, die dann auch Lobbystrukturen hat, die dann immer so ein neues, unangepasstes Image sich zu eigen macht, weil Cannabis ja irgendwie so ein bisschen cool, ein bisschen nonkonform, ein bisschen entspannt, so ein bisschen, also gibt sehr viele positive Bilder, die deren verwenden können, um dann Politik zu machen, die immer der Prävention zuwiderläuft, die immer guckt, dass man neue Zielgruppen erschließt, die immer guckt, dass Dinge normalisiert werden, dass man da so reinwächst, dass Jugendliche das schon mitkriegen, dass das später mal normal ist, wenn man erwachsen ist, dass man irgendwelche Rauschmittel nimmt und so. Und da sehe ich total gegen an und finde, man muss da mehr in Sachen Regulierung, kollektive Verantwortung denken. Und das hat aber bei uns so einen wahnsinnig negativen Beigeschmack. Also wenn jemand sagt, ich möchte mehr Regulierung, dann kriegt man einen Shitstorm, weil sozusagen dieses Deregulierungsding ist so, das hat sich so verselbstständigt, dass man, das ist so ein Allgemeinplatz geworden irgendwie. Das ist so ein richtig trivialisiertes, blöder Spruch die ganze Zeit, der im Grunde immer nur dazu dient, die Verantwortung von sich zu weisen und Leute, die da unter die Räder kommen, sich für die nicht zuständig zu erklären. Also ich finde, da haben wir sozusagen ein großes gesellschaftliches Thema. Das ist, glaube ich, mein Punkt, ja.
Bevor du fragst, Janja, nur eine kurze Ergänzung. Es gab jetzt von der Heute-Show ein Interview mit einem, vielleicht haben Sie es gesehen, mit einem Betreiber von Glücksspielautomaten, Thema eben Regulierung, Deregulierung, der sich ja ernsthaft hingestellt hat und O-Ton gesagt hat, ja, das ist ja nur ein Automat, der macht keine Abhängigkeit. Ja. Die Abhängigkeit macht die Persönlichkeitsstörung der Süchtigen,
doch, was wirklich,
auch medizinisch überhaupt keinen Sinn ergibt.
Nee, und das sagt genau, ohne mit der Wimper zu zucken, sagte das, der Apparat, das ist nur ein Apparat, der kann doch nicht abhängig machen. Und da denkt man, hallo, wie programmiert ihr den denn? Also was, wo investiert ihr denn eure Entwicklungsgelder? Doch genau da, dass das abhängig macht. Und wie ist das denn mit Social Media, mit den Algorithmen, mit den Spielen und so weiter? Also das ist doch Psychologie. Also das, ja, genau.
Absolut. Und da gibt's ja auch genug Leute, die in solchen Unternehmen gearbeitet haben, die dann, wenn sie da aufgehört haben, darüber berichten, ne, wie das dann intern läuft und wie sie das sozusagen nutzen. Absolut, definitiv. Und ich meine, es ist ja auch einfach, wenn man sich mal wirklich die Gesamtgeschichte der Menschheit anschaut, wurde ja Alkohol oder Rauschmittel schon immer dazu verwendet, Leute zu kontrollieren oder in irgendeiner Weise zu schwächen, dass dann, keine Ahnung, sei es die Kolonialbewegungen hier mit den Natives, das war, glaube ich, Amerika, ne? Die wurden auch mit Alkohol versorgt, weil man genau wusste, wenn die einmal abhängig sind, dann werden die mehr einwilligen in Dinge. Ja, das war schon immer so. Das heißt, zu behaupten, man müsste solche Dinge, die nachweislich abhängig machen, nicht regulieren, ist einfach nur Schwachsinn. Entweder aus der Variante, weil man Geld verdienen will, oder zum Thema Regulierung, glaube ich, dass einfach ganz häufig, also in der Therapie mit einem Süchtigen, würden wir sagen, das ist dein Suchtdruck. Du hast eine scheiß Angst, dass dir dein Mittel weggenommen wird, ne? Also weil Regulierung würde bedeuten, ich habe weniger Zugang zu dem, was mich süchtig macht, aber wenn die Person noch gar nicht weiß, dass sie süchtig ist, dann kriegt sie das nicht mit, aber wird extrem wütend und schreit auf, weil sie eine Panik kriegt, weil nämlich das Suchtgedächtnis sagt, verdammt nochmal, da kann was wegfallen. Das ist wie die Reduktion von Raucherpausen, ja?
Ja.
Oder dass man Raucherpausen stempelt. Was ist das denn? Das ist Suchtdruck.
Ja.
So. Und das wäre aber natürlich viel zu unsexy, das zu benennen, dass sich alle mal mit ihrem eigenen Suchtthema auseinandersetzen. Da wäre ich dann schon wieder die feministische Haterin, die sozusagen übertreibt und alles auf die gesamtgesellschaftspolitische Ebene hebt.
Ja, ich glaube, da würde ich ja, also wenn man von der anderen Seite kommt, ist es weniger kontrovers, dass man sagt, es geht um echte Gefühle, es geht um wirkliches Erleben, es geht dafür, dass wir nicht für jedes Gefühl ein Produkt brauchen oder wir nicht für jede Gelegenheit immer sozusagen, die muss mit Konsum, es ist ja so, alles muss mit Konsum verknüpft werden. Also selbst die Hochzeit, da muss man ein Schweinegeld bezahlen, damit man irgendwie einen schönen Tag hat. Und also es ist völlig entkoppelt von dem, worum es eigentlich geht, nämlich zusammen zu sein, sich verbunden zu fühlen und sich gegenseitig gut zu tun. Und da so eine Echtheit zu fordern, das ist, glaube ich, was wo eigentlich alle mitkommen können. Denn eigentlich wollen ja alle nur zusammen, also Verbindung und irgendwie wertgeschätzt sein und irgendwo einen Platz haben. Und dass die Alkoholindustrie, ich meine, das ist schon ein großes Spaltungsprogramm, wenn sie sagen, ihr seid die Guten, wenn ihr kontrolliert trinkt und sobald ihr abhängig werdet, seid ihr böse, dann wird da ja so ein Keil reingetrieben an der Stelle, wo es eigentlich einen fließenden Übergang gibt. Und ja, genau.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, eigentlich haben wir jetzt so dieses Thema, was könnte man konkret umsetzen, so politisch, ne, an Maßnahmen. Das haben wir sozusagen jetzt noch gar nicht so gestriffen und gleichzeitig sind wir eigentlich schon so gegen Ende der Zeit. Deswegen, ich habe jetzt gerade so gedacht, ich glaube, das ist nochmal ein großes Feld. Was ist das, was man konkret umsetzen könnte, sofern man sozusagen die extreme Macht der Lobbyisten sozusagen auslassen würde, was man sozusagen gut umsetzen könnte, dass das sicherlich nochmal ein eigenes Thema wäre. Ich glaube aber, es ist wie in sehr vielen Bereichen, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückgehen und gucken uns das Thema Vegetarismus an oder Umweltthemen, dass je mehr die breite Masse über etwas Bescheid weiß und je mehr sie sich angesprochen fühlt und in der allgemeinen Verantwortung, desto mehr Druck wird auch erzeugt, Maßnahmen zu treffen. Das heißt, ich glaube, es ist alleine schon mal, dass solche Dinge passieren, wie Sie jetzt mit dem Buch oder auch dann darüber zu sprechen, inhaltlich, dass auch Leute, die vielleicht wie ich nicht so gerne lesen, sich dann denken, okay, vielleicht lohnt sich's doch. Der Typ klingt ganz interessant und hat sinnvolle Sachen gesagt. Ne? Das ist ja alles was viel ausmacht. Ne? Oder auch wir aus einem Bereich, wo viele sagen, oh, keine Ahnung, was Psychotherapie ist und die Therapeuten sind wahrscheinlich selber alles keine Menschen, haben perfekte Leben und so, ja, während wir selber nicht einhalten, was wir erzählen. ne? Dass solche Dinge dazu führen, dass jeder einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und das vielleicht schon die große Maßnahme an sich erstmal wäre.
Ja, Aber ich gerade beim Thema Umweltschutz, also da komme ich dann auch in meinem Buch drauf, weil ich finde, da gibt es sozusagen so eine Parallele. Also ich bin über so einen Lancet-Artikel gestoßen, also der ging auch ziemlich rum, große Medizinzeitschrift, sehr renommiert, wo es darum ging, dass 4 Industrien weltweit für 1/4 aller Todesfälle verantwortlich sind. Also eine horrende Zahl. Oder war es sogar 1/3? Also es ist jedenfalls, sprengt die Vorstellungskraft. Und das sind die Tabakindustrie, klar, Rauchen. Mhm. Dann die Nahrungsmittelindustrie, also ungesunde, hochverarbeitete Lebensmittel. Zucker. Genau. Die Alkoholindustrie, ja. Und die fossilen Brennstoff, die Erdölindustrie. Und die machen im Grunde alle das Gleiche, dass sie was verkaufen, wo man genau weiß, dass es schädlich ist. Das wissen alle.
Ja.
Und sie sagen aber, wir verkaufen ja nur.
Ja,
Und ihr müsst selber gucken, wie ihr konsumiert. Also BP hat den individuellen CO2-Abdruck erfunden, damit man schön selbst bei sowas wie CO2, wo es wirklich um um große Konzerne geht, um riesige, also eine wahnsinnige Struktur, dass man am Ende sagt, solange ich noch nicht auf meine Urlaubsreisen verzichte, darf ich eigentlich überhaupt gar nicht für den Umweltschutz sein oder so weiter. Also man wird sozusagen die ganze Zeit beschämt und denkt, also solange ich immer noch nicht, jetzt habe ich schon wieder einen Joghurtbecher in gelben Sack geworfen, ohne den Deckel vom Becher abzumachen. Also da muss ich mal selber ganz leise sein. Man fasst sich die ganze Zeit an die eigene Nase und das ist aber falsch. Also die eigene Nase ist einfach ziemlich klein und die großen Räder sind woanders und da gibt es einfach Industrien und da gibt es Gewinninteressen und da gibt es Arbeitsplätze und da gibt es so eine ganze Logik, die darauf hinläuft, dass man es nicht regulieren sollte, weil man ja sonst irgendwelchen Leuten wehtut. Und das Ergebnis ist aber so eine sehr ungesunde Welt. Und ich finde, an der Stelle muss man auch irgendwie, genau, da geht es um Macht, da geht es um Profitinteressen und da geht es um viele, viele Einzelne, die ausgenutzt werden von wenigen, die den Profit machen. Und das muss man auch so benennen. Also, und das gehört da irgendwie dazu. Sonst dreht man sich im Kreis und man hat die ganze Zeit selber ein schlechtes Gewissen.
Ja, total. Das erinnert mich an teils die Waffenindustrie in den USA, die ja auch den legendären Gesetz gesagt hat, Waffen töten gar keine Leute.
Ja.
Das sind die Leute, die den Abzug betätigen.
Ja, genau.
Wahnsinn. Und zum Abschluss, im Anbetracht der Zeit, würden wir einmal zur allerletzten Frage kommen. Und die hat Tradition bei uns. Denn um einfach den Zuhörenden zu zeigen, wie bunt und abwechslungsreich und was einen alles erwarten kann in der Welt der Suchtbehandlung, fragen wir unsere Expertinnen und Experten immer, ob sie eine Anekdote nennen können aus der klinischen Arbeit, die irgendwie erzählenswert ist. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie uns an einer teilhaben lassen.
Naja, also ich meine, trifft halt immer wieder Leute, die einen so sehr beeindrucken. Und mich hat total beeindruckt, das ist jetzt schon eine Weile her, so ein junger Mann, den habe ich für die Vorlesung interviewt und das war Corona. Und der kam mit Maske in mein Arbeitszimmer. Ich saß vor meinem kleinen Laptop, hatte auch eine Maske auf und wir saßen dann zu zweit vor diesem Laptop, um diese Online-Vorlesung zu machen. Und es waren 150 Studierende, waren online und haben sozusagen im Chat immer auch Sachen gefragt und so weiter. Das war so unwirklich und war aber total lebendig. Also es hatte eine ganz große Lebendigkeit. Und der hat einfach eine Geschichte erzählt und zum Teil zitiere ich die auch in dem Buch, die so typisch war, also dass er ist in einem Heim groß geworden, weil er von seinen Eltern misshandelt wurde und da auch viel Gewalt gesehen hat. Und das Heim war gut. Er war da gar nicht im Heim traumatisiert. Das war richtig die Rettung. Und hat eine Ausbildung angefangen und war so richtig auf einem guten Weg und hatte immer so ein bisschen eine PTSD, so Flashbacks, aber das hatte er im Griff. Das war nicht so schlimm. Und dann hatte er sogar eine Freundin und wollte mit der Familie gründen. Und dann ging die Beziehung auseinander. Und das hat ihn total in so ein Loch gebracht. Und weil er sich zum Koch hat ausbilden lassen, hatte er total viel Kontakt mit Alkohol und hat gemerkt, dass Alkohol hilft, dass man dann besser schlafen kann, hat er angefangen zu trinken und hat dann irgendwann gemerkt, dass er eine Abhängigkeit entwickelt und kam dann nicht mehr raus. Er konnte ohne Alkohol nicht mehr schlafen, weil diese Flashbacks auf einmal viel stärker waren durch seine persönliche Krise. Und dann kam er in die Klinik und wurde entgiftet und so weiter und dann kam er in die Reha und das war natürlich eine Suchtreha. Das hat er alles gemacht, ist in alle Gruppen gegangen und ist dann wieder nach Hause gegangen. Und wollte in eine Selbsthilfegruppe gehen, dann kam Corona, die Selbsthilfegruppe fand nicht statt. Und er war alleine zu Hause mit seinen Flashbacks, die einfach keiner behandelt hat. Und hat dann wieder angefangen zu trinken, weil es nicht anders ging. Er hat es nicht anders ausgehalten. Und fand sich dann selber das war so ein grundgutmütiger, anständiger, also ein wirklich total sympathischer junger Mann, der hat sich selber so verachtet, dass er wieder rückfällig geworden ist. Und dann kam er wieder in die Klinik und diesmal waren wir schlauer und haben gesagt, okay, wir brauchen also eine Reha, wo Sucht und Traumatisierung gemeinsam behandelt wird. Und dann haben wir eine gefunden, da ist er dahin. Und dann kam er aber auf den Suchtflur, also in die Suchtgruppe und konnte immer durch die Glastür auf der anderen Seite die Leute sehen, die die Traumabehandlung bekommen haben. Aber das waren einfach zwei völlig getrennte Wege. Das war also nur auf dem Papier gab es da beides. Für ihn gab es wieder nur die Sucht. Und dann hatte jemand Corona und die Gruppe wurde vorzeitig aufgelöst und er war wieder zu Hause. Und dann kam er zum dritten Mal in die Klinik, war suizidal und wir haben dann also direkt mit Traumatherapie angefangen und so weiter. Aber das war so ein typisches Beispiel von jemand, der durch diese strenge Trennung der Therapiewege, aber auch des therapeutischen Denkens, entweder Sucht oder was anderes, der hat immer alles richtig gemacht und kam immer am falschen Ende raus. Und das und er war überhaupt gar nicht vorwürfig, weil Leute mit Suchtkrankheiten ja oft auch tatsächlich immer die Schuld bei sich selber sehen. Und eigentlich dachte ich, der hätte eigentlich ein Recht gehabt, richtig sauer zu sein, weil wir einfach ihm immer das Falsche angeboten haben und unser System es so schwer macht, zum Beispiel also ein Sucht- und ein psychotherapeutisches Problem gleichzeitig anzugehen. Und es gibt einfach dieses Gesetz, erst die Sucht und wenn man dann stabil ist, dann, und das da ist dann oft eine Zeit dazwischen, dann das andere. Und das, naja. Genau, das ist was mich wirklich beeindruckt hat. Ja, woraus man, glaube ich, einfach viel lernen kann.
Absolut, ja.
Absolut. Und es ist eine von vielen auch traurigen Wegen und Geschichten dann, wo man sich denkt, da hätte einfach die Person sich viel Leid ersparen können, man hätte Zeit ersparen können und letztlich aus Sicht der Kostenträger ja auch Geld, wenn man einfach sozusagen richtigere und bessere Angebote von Anfang an anbieten würde und nicht diese schwachsinnige Trennung. Also absolut, ja. Das ist auch was, wir haben ja so eine Reihe im Podcast Labyrinth Suchthilfe, wo wir nach und nach jeden einzelnen Baustein sozusagen erklären. Und zwar einmal grob, was ist es, aber dann auch unsere Erfahrungswerte, ne? Die Dinge, die wir gut finden, die Dinge, die uns aufregen. Und da ist das auch immer wieder Thema, dass der Teufel da echt im Detail liegt und dass man, bevor man so weitere Schritte macht, sich echt gut beraten lassen muss und sich als Personal gut informieren muss, weil ansonsten das vielleicht das letzte Mal ist, dass die Person für einige Jahre sich Hilfe sucht, ne? Weil sie dann erstmal wieder im Sumpf versinkt und dann vielleicht auf dem Weg aufgegeben hat und sich halt dann doch suizidiert, bevor es nochmal eine weitere Chance gibt.
Ja. Total. Und ich würde sagen, da machen wir einen Cut, da fügen wir nichts mehr hinzu. Das ist wirklich eine passende Schlussgeschichte. Normalerweise machen wir an der Stelle immer ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Das würden wir, glaube ich, an der Stelle sein lassen und nur sagen, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört, hört gern noch eine, beispielsweise die mit dem betroffenen Lukas. Die ergänzt, glaube ich, sehr gut, was wir heute besprochen haben. Und da am Ende, da berichten wir, wo ihr uns finden könnt, wie man uns folgen kann. Sondern die restliche Zeit würden wir, glaube ich, gern nutzen, um einmal noch wirklich zu sagen, eine große Empfehlung auszusprechen für Katerland, für Fachpersonal, glaube ich, wenn man neu ist, man lernt unglaublich viel eben, was man nicht machen sollte und was eine gute Haltung ist und eben, wie man bei der ganzen Stigma-Falle gut dabei sein kann, aber auch eben für erfahrenes Fachpersonal kann ich auch nur aus meiner Sicht sprechen. Für mich war auch ganz, ganz viel Neues dabei. Ich konnte auch noch viel lernen. Deswegen große, große Empfehlung und vor allem auch einen ganz, ganz großen Dank, dass Sie uns jetzt hier besucht haben und berichtet haben. Das war wirklich eine super Folge. Wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar.
Ja, danke. Ja. Schönes Gespräch. Also danke zurück.